Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Willkommen zu einer neuen Folge vom Vogel-Podcast mit dem Vologen Paul am 3. Februar. Eigentlich sollte es jetzt noch Januar sein für diese Folge, aber es kam anders, als ich wollte. Manchmal ist das so. Und das ist die Folge 59 und mein Arbeitstitel im Augenblick ist so der Vorvorfrühling, ja, so eine neue Wortkreation, oder die Vorfreude und die Vorahnung, ein Vorrausch. Und da drin steckt für mich so diese Ahnung des Frühlings, der kommt, die Ahnung des tobenden Lebens, der explodierenden Lebendigkeit, des Sichtbarwerdens des neuen Lebenszykluses durch unsere Jahreszeiten, ja, ob das so für uns oft als einen Anfang empfunden, obwohl das natürlich bei einem Zyklus schwer ist, genau einen Anfangspunkt und einen Endpunkt festzulegen. Und ich muss das jetzt teilen, weil das ist mir wirklich noch nie passiert, ist die Folge 59 und in den 58 Folgen vorher ist das wirklich noch nie vorgekommen. Ich habe nämlich gerade eben eine Stunde lang, wieder viel zu lang in Anführungsstrichen, einen Podcast reingesprochen, um dann festzustellen, dass ich nicht auf Aufnahme gedrückt habe auf meinem Gerät. So, und das war natürlich eben ein kleiner Rückschlag und ich durfte mich ausweinen bei meiner Frau und habe kopfschüttelnd über mich selbst dann auch etwas schmunzeln müssen und gedacht, ich schiebe jetzt gleich die Aufnahme dahinterher, sonst wird es wieder Mitte Februar, bevor die Ereignisse sich dann komplett überschlagen, um die neue Folge zu veröffentlichen. Also wirklich, ich bin noch so ein bisschen erstaunt über mich, sage ich mal ganz vorsichtig. Und ich versuche, den ähnlichen Bogen hinzubekommen. Und ein Teil des Bogens in meiner Stunde Selbstgespräch, gerade eben, war, dass ich ganz klar gesagt habe, ich lasse dieses Thema Spurenlesen jetzt mal diesmal raus. Weil im Schreiben meines Jahresrückblickes ist klar geworden, dass die Geschichten mit den Wölfen an unseren Plätzen, die sich auch durch den Podcast gezogen haben, so viel und verwoben sind, dass sie diesen Rahmen des Newsletters sprengen würden und daher einen eigenen Rückblick auf nur das Thema Wolf bieten, natürlich in Verbindung mit Vogelsprache. Und dieses Jahr begann nach unserer Winterpause, nach den Rauhnächten, gleich wieder mit 120% mit dem Thema Wölfe. Und daher ist die Verlockung oder sagen wir mal so, die Versuchung, die Falle einfach zu groß, dass ich völlig abdrifte in ein anderes Thema und die Vögel einfach zu kurz kommen und die dürfen nicht zu kurz kommen, weil in diesem Vorvorfrühling da ganz besondere Geschenke noch auf uns warten und vor der Haustür jetzt schon direkt liegen, zum Abholen bereit, über die ich dringend sprechen möchte. Und daher diszipliniere ich mich jetzt zum zweiten Mal, dieses Thema auf eine weitere, spätere Folge, hoffentlich nicht in so einem großen Abstand, zu verschieben. Und angefangen habe ich und möchte ich wiederholt mit einem Dank an all die lieben Neujahrsgrüße und Glückwünsche, Feedbacks zum Newsletter und Grüße und Wünsche zum Jahreswechsel. Ich habe mich mega gefreut, mich bei vielen auch gemeldet, aber an die, die noch keine Rückmeldungen persönlich bekommen haben, hiermit über dieses Medium auch stellvertretend ein großes, großes Dankeschön. Es motiviert, es macht Spaß, es ist so toll zu sehen, dass Leute darin Sinn sehen, daran Spaß und Freude haben, inspiriert werden, selber rauszugehen, selber eigene Podcasts zu machen und dieses Prinzip der Multiplikatoren, das uns so im Hinterkopf schwebt bei vielen Weiterbildungen oder anderen Sachen, die wir machen, da so funktionieren scheint. Und das fühlt sich sinnhaft an. In diesen Zeiten, wo ich mich oft ja, mit der Frage nach dem Sinn auf verschiedenen Ebenen beschäftige. Und das Zweite ist ein Neustart auch in diesem dritten Jahr Vogelpodcast mit unserer neuen Disziplin, mit meiner neu kreierten Disziplin, muss man ja nun ehrlicherweise sagen, der Phosophie. Mein Freund Tim, der verdreht öfter die Augen mit meinen Wortkreationen und findet es ein bisschen albern, glaube ich. Aber ich mag das, weil ich finde die Bedeutung der Worte so wichtig und ich finde, Worte, die es vorher noch nicht gab, die haben erstmal auch noch keine Bedeutung. Und ich habe die Möglichkeit oder ich darf und ich habe Lust darauf, da eine neue Bedeutung reinzulegen und alte Methoden neu zu verpacken, um neue Fenster aufzumachen für mich und für meine Arbeit. Und für die Menschen und Wesen, die mich umgeben und mir wichtig sind. Und dass die Phosophie und die Phologie miteinander zu verknüpfen wird, ist eine herausfordernde Frage, die mich beschäftigt für dieses Jahr. Und ich möchte es mehr gerne umsetzen und mehr miteinander verbinden und in diesem Podcast auch immer wieder mit einfließen lassen, ohne dass das eine zu viel Gewicht oder das andere zu wenig Gewicht bekommt. Und die Vogelwelt, die uns alltäglich ja draußen umgibt. Also gibt es einen Tag, gibt es wirklich einen ganzen Tag, 24 Stunden, Tag und Nacht, in dem du es schaffst, keinen einzigen Vogel wahrzunehmen, unabhängig von Name oder Art oder Bedeutung oder Sinn und Zweck? Gibt es solche Tage? Bei mir gibt es das nicht, weil wir natürlich auch ein Privileg haben und sehr schnell draußen sind, indem wir einfach vor die Tür gehen und umgeben sind von einer beeindruckenden Artenvielfalt. Und das ist der Wink, der alltägliche Wink mit dem Zaunpfahl, da genauer hinzuschauen, mit einer der Gründe und mit einer der Motivationen auch überhaupt diesen Podcast zu machen, den Blick dafür zu schärfen. Denn die Vögel haben ein ganz besonderes Geschenk für uns parat, wenn der Winter sich dem Ende neigt. Dann werden die grauen Tage, irgendwann entsteht so eine Überdrüssigkeit. Glücklicherweise gucken wir Spurenleser ja viel auf den Boden, also man sieht nicht so viel den grauen Himmel, aber trotzdem, es drückt so aufs Gemüt und jeder kleine Sonnenstrahl, der mal durchbricht durch die graue Front, erzeugt gleich unglaublich unvorstellbare Glücksgefühle. Und diese Vogelwelt, die bietet uns sozusagen schon diese Vorahnung des Frühlings oder des Vorfrühlings, wenn die ersten Frühblüher kommen, die ersten warmen Tage sind, wir im T-Shirt draußen sein können, dann die Nächte wieder kalt werden und so dieser Übergang deutlich spürbar an Wetter und Tageslänge und Aktivität in der Säugetierwelt und ist, auch in unseren eigenen Gefühlen vielleicht. Jedenfalls, deswegen habe ich gesagt Vorfrühling, weil einige nämlich jetzt schon voll im Geschehen sind, andere zarte erste Anfänge sichtbar werden lassen und andere noch voll in ihrem Wintermodus, Schwarmmodus, warm im Liegestuhl im nördlichen Afrika sitzen und noch lange nicht an das jetzt viel zu kalte Mitteleuropa denken. Und in diesem ganzen Spannungsfeld passieren tagtäglich viele, viele Sachen, auf die wir achten können und viele Chancen, die wir noch nutzen können. Und bevor wir da einsteigen, denn das gehört leider auch dazu, ein Blick auf das, was wirklich ist, spreche ich nochmal ein Thema an, das uns alle grundsätzlich beschäftigt und einige von uns können es überhaupt nicht mehr hören und verdrehen die Augen. Andere finden es wichtiger denn je, darüber jetzt zu sprechen, und das ist das Thema Viren. Denn der Phologe ist ja eigentlich an so einer spaßhaften Anlehnung an den Virologen auch entstanden. Da gibt es auch eine schöne Brücke. Und was ich damit ganz konkret meine, ist dieses Thema der Viren. Sind es jetzt Lebewesen oder sind es keine Lebewesen, sei dahingestellt. Auf jeden Fall haben sie ihren wichtigen Teil im Großen und Ganzen. Das ist den meisten von uns klar. Und beschäftigen uns aber auf eine Art und Weise, wie sie es vorher noch nie in dieser Dimension getan haben. Und genau in diesem Augenblick kommt ein bekannter Virus, der Vogelgrippe-Virus, wie so ein Faustschlag zu einer ungewöhnlichen Zeit zu uns. Und zwar, es gab jetzt aktueller Status quo in einem eine wenigen übrig gebliebenen großen geschützten Feuchtgebiete im Nahen Osten, dem Agamon-Hahula, so ein Feuchtgebiet in Israel, das für viele Zugvögel Überwinterungsgebiete sind und für die meisten aber ein Durchzugsgebiet, wo sie sich erholen und ausruhen, Energie tanken, um dann weiterzuziehen in beide Richtungen und jetzt natürlich auf dem Weg in ihre Brutgebiete. Dieser Virus kursiert in einer Heftigkeit und in einer Massivität, das erschreckend ist und die Leute gerade jetzt dort in Schutzanzügen, da es eine Zoonose ist, also übertragbar auf den Menschen, die Leichen aus dem Wasser ziehen, an denen sich jetzt schon die Weihen und die Schelladler satt fressen und natürlich sich dadurch auch anstecken können. Da liegen gerade 5000 Kranichleichen im Feuchtgebiet. Ja, von den 100.000, die da gerade über Nacht, die da gerade rasten. Und die Prognosen sind düster, was da noch kommt. Denn die Ansteckungsgefahr an solchen Flaschenhalsgebieten, die ist natürlich sehr hoch, wenn alle auf dichtem Raum sitzen. Und es gibt Prognosen, also düstere Zahlen, ich stehe ja nicht so auf düstere Zahlen, aber das hat mich einfach umgehauen, deswegen muss ich das kurz teilen. Die sprechen von zu erwartenden 30 Tonnen, 30.000 Kilogramm Vogelkadavern, die wegzuräumen sind, damit sich dann die Nachfolger nicht anstecken können. Also unfassbar, was da im Augenblick passiert. Und es ist wirklich so real, dass in Brandenburg inzwischen schon Verordnungen erlassen wurden, dass die Nutztiere drin zu bleiben haben. Ja, weil vor allem natürlich wieder mal eine super Chance, wie bei der Schweinepest, unsere ganzen Massentierhaltung komplett neu zu überdenken und auf Reset zu drücken. Aber im Augenblick wird die Strategie natürlich industrielle Fleischherstellung noch gefahren, das zu schützen, das System, weil natürlich da ein riesen Rattenschwanz mit dran hängt, wenn sich da der Virus verbreiten würde in solchen prädestinierten Orten wie Hühner-KZs oder Putenfarmen und ähnliches. Und das gehört so, dieses schmerzhafte Realität gehört für mich genauso dazu wie die Auswirkungen in all ihrer Breite und in den verschiedenen Facetten der Corona-Pandemie, das nicht unter den Teppich zu kehren und nicht weggucken zu wollen, weil da gibt es diese Tendenz in mir, sondern hinzugucken und kurz innezuhalten. Und deswegen lasst uns kurz innehalten und hinspüren. Ich habe einen Artikel, es gibt viele inzwischen verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Seid herzlich eingeladen, da weiter euch reinzulesen oder es auch zu lassen, wenn ihr das Gefühl habt, es ist mir gerade zu viel bei all den Hiobsbotschaften, mit denen wir sowieso schon umgeben sind. Steigen wir ein. Ich habe meine Aufzeichnung durchschaut und in den letzten Jahren Dinge gesehen, die anders sind in diesem Jahr und Sachen gesehen, die ähnlich sind. Und ich möchte ein paar Geschichten teilen aus den Aktivitäten aus meinen Aufzeichnungen von diesem Jahr. Und damit wieder der kleine Wink. Schreibt euch Sachen auf oder haltet Dinge fest auf eure leicht zugängliche Art und Weise, denn es ist ein schöner Effekt, sich wieder jetzt erinnern zu dürfen und nicht zu sehr in Spekulationen und Vermutungen abzudriften. Ach, war das wirklich so oder war das ein Jahr davor oder wann war das und wie viel und so, sondern sich auf seine eigenen Beobachtungen beziehen zu können. Und ich bin manchmal echt überrascht, was da in meinen Büchern drin steht, das ich völlig verdrängt und vergessen habe. Und definitiv dort drin in meiner Schrift steht. Und ich hätte es nicht aufgeschrieben, hätte ich es nicht wahrgenommen. Also es hat wirklich einen tollen Effekt, solange es leicht und keine Erwartung erfüllen muss, weil dann erzeugt es Druck wiederum, wird schwer und damit auch in bestimmten Situationen unmöglich umzusetzen. Und da ist mir aufgefallen, dass es zwei Gesänge gab, die so früh im Jahr mir noch nicht untergekommen sind. Und ich erinnere mich an einen schönen Moment, es wurde kam so ein lauer, leichter, ahnungsvoller Wind über den Zinken. Und es war trotzdem sehr kalt. Das Feuer hat warm und hell geprasselt. Und es war so ein kurzer Moment der Stille, wo keine Gespräche stattfanden oder drumherum wenig Geräusche zu hören waren. Und plötzlich in diese Stille kommt der wunderschöne, für mich leicht melancholisch klingende, sehr melodische Gesang unserer größten Drosselart, der Misteldrossel. Oft wird sie verwechselt mit der Amsel. Und das kann durchaus passieren, wenn sie natürlich sehr ähnlich klingen, aber die Misteldrossel ganz markant ist, wenn nur eine amselartige Sängerin, hätte ich fast gesagt, Gesang zu hören ist, dann ist es meistens, und dann noch im Kiefernwald oder in der Nähe von hochstämmigen Wäldern, dass da es sich meist um die Misteldrossel handelt. Denn wenn wir Amsel hören, ist meist noch ein zweites oder drittes Männchen in der Nähe und auch zu hören und zu sehen. Und die Misteldrosseln, die wirklich, wirklich massiv sind für eine Drossel, finde ich, sehr groß. Und sonst der Singdrossel ein bisschen ähnlich aussehen, aber die viel kleiner ist. Die hat so einen Spitznamen bekommen von meinem Freund Greg, der nennt sie Vermisteldrossel, weil sie immer so einsam ist und ihr Gesang ist so. Pausen sind, glaube ich, ein Ticken länger. Und Greg übersetzt es mit: Ich bin so einsam, ich arme Drossel, keiner singt mit mir. Wo sind nur alle? Diese Eselsbrücke hilft mir, den Gesang einzuordnen. Obwohl natürlich die Bewertung in ihrem Gesang, über die haben wir ja schon viel gesprochen, eine ganz andere ist. Und das war am 18. Januar. Bin gespannt, ob es Rückmeldungen gibt von euch, ob ihr schon welche gehört habt. Denn die meisten Misteldrosseln, denen ich zurzeit begegne, sind noch in Trupps oder in kleinen Schwärmen unterwegs. Ja. Und meist oben in den Kronen. Nicht gut sichtbar in so Trupps von 20, 30, manchmal mehr Misteldrosseln unterwegs mit ihrem typischen Kontaktruf, der so sehr rau und knatternd klingt, so ein bisschen wie so ein altes Kinderspielzeug, so eine Knatter, so eine Rassel aus Holz mit so einem beweglichen Plättchen, das über so ein Zahnrad fährt. Und das bunt durcheinander, viel höher in der Frequenz. Und das ist so ein ganz typisches Merkmal, woran wir die jetzigen ziehenden Individuen gut erkennen können in ihren Trupps. Und es klingt nicht so hart und tschakka tschakka tschakka, wie es bei der Wacholderdrossel in meinen Ohren klingt. Ja. Und der zweite Vogel, auch eine Drossel, die Schwarzdrossel, also unsere Amsel, einen Tag später, um 6:30 morgens in Belzig, noch in der Dämmerung, höre ich Tatsache einen Amselflöten. Das in meinen Ohren eindeutig kein Wintergesang oder Übungsgesang oder ich sing mich mal warm war, sondern für mich eindeutig schon in Richtung Revierbesetzung, Territorialbegrenzung, Grenzen klar machen. Ich bin fit, Amsel, und da einzuordnen war, und es war wunderschön. Und es hat so diesen Klangrausch des Amselteppichs anmuten lassen, der uns bald alle wieder erfreuen wird, wenn wir entweder rechtzeitig aufstehen oder uns stetig daran erinnern, die Oropax, die da zu dienen, manchmal die Reizüberflutung zu verhindern und wegzuhören, auch regelmäßig rauszunehmen und genau das Gegenteil zu tun, nämlich hinzuhören. Und ich habe sie dann noch ein paar Mal gehört in den Städten, und das ist so das, was ich so lese und was ich höre von vielen Leuten, die aus den Städten hier zu uns kommen, zu uns zu Besuch oder zu den Seminaren, dass die immer ein anderes Verhalten der Amseln beschreiben, als wir es hier erleben. Und man spricht inzwischen wirklich schon von der Stadtamsel. Erstens, wo die Weibchen nicht mehr wegziehen. Auf dem Land gibt es auch Weibchen, die überwintern, aber die meisten Weibchen ziehen nach Südfrankreich oder Spanien, manche sogar noch weiter. Man spricht bei der Amsel von einem Teilzieher. Das heißt, ein Teil der Population zieht, ein Teil bleibt und es vermischt sich so ein bisschen. Und in den Städten scheint es zu sein, dass die wirklich standorttreu sind. Das heißt, in ihren Revierumgebungen auf jeden Fall bleiben, grenzüberschreitend, nicht mehr so starr und besitzansprüchig. Und All diese Vögel, die halt es schaffen zu überwintern, haben natürlich einen Vorteil in der beginnenden Brutsaison, als erstes ihr Revier zu besetzen, die Chance bei einer Fehlbrut oder beim Verlust einer ganzen Brut, das Nest runterfällt, die Eier geraubt werden oder, noch sofort eine zweite Brut hinterherzuschieben und die auch erfolgreich durchzubekommen oder vielleicht sogar eine dritte oder vielleicht sogar noch eine mehr, denn so viel geht, wird gemacht. Umso früher ich komme, umso mehr Bruten als Singvogel kann ich durchbringen. Und es ist spannend zu beobachten, ja, dass diese sonst wegziehenden Jungvögel und weiblichen Vögel jetzt auch mehr bleiben. Und bei den Amseln ist es wirklich so, die Männchen besetzen zuerst die Reviere und Territorien und laden dann immer jedes Jahr ein neues Weibchen ein, mit dem sie dann eine scheinbar monogame Ehe führen, die aber durch verschiedene Studien nachgewiesen wirklich nur scheinbar ist, denn die meisten Eier in jedem Amselnest sind von verschiedensten Männchen befruchtet. Aber einen braucht sie, um gemeinsam die Jungvögel großzuziehen, weil, das hatten wir ja auch schon öfter, Kindererziehung ist gemeinsam auf jeden Fall leichter zu handeln und wahrscheinlich ja alle auch gut durchzukriegen aus der Sicht der Vögel. Ja, und dann haben wir eine andere Vogelgruppe, die wir auch schon immer wieder viel benannt haben und wo es sich jederzeit lohnt hinzuschauen, vor allem wenn die Tage grau bleiben, kalt bleiben, windig sind und wir noch voll das Wintergefühl haben und den Winterblues, gibt es diese Gruppe, die das einfach zu ignorieren scheint. Ja, und nicht nur eine Art dieser Gruppe, sondern wirklich irgendwie scheint es eine Charaktereigenschaft der ganzen, des Wesens dieser Vögel zu sein und das sind natürlich die Meisen. Und wir haben so viele Meisen gehört und richtige Duets, richtige Gesangsszenarien schon, wo die Kohlmeisen, zwei oder drei Individuen, so hell und klar und mit so geölter, kraftvoller Stimme ihr hervorbringen, während dann eine kleine Etage höher, weniger sichtbar und viel höher frequentiert, spitzer, schärfer und natürlich auch ein bisschen hysterischer, so meine Eselsbrücke für diese Art, die Blaumeise mit ihrem Zizi. All diese Informationen preisgeben in die Landschaft hinaus, schmettern, die mitschwingen, sobald wir hören, dass ein Vogel singt und nicht ruft. Oder einen Schnabel hält, oder sich putzt, oder frisst, oder schläft, oder wachsam ist. Und das sind die beiden Meisen, die die meisten von uns kennen. Und ich finde es wirklich, mich macht es wirklich traurig, wie viele Menschen keine Kohlmeise erkennen. Und das gibt Rufe bei der Kohlmeise, die sind absolut überraschend immer wieder. Das ist kein Wunder, ja, die hat ein riesen Repertoire. Aber dieser klassische Gesang, dieses Zizide, hell und klar und leicht metallisch und laut und dann noch sichtbar in den meisten Fällen, ist wirklich eingängig. Also bitte, wenn ihr diesen Ruf kennt und euch Fragen begegnen, welcher Vogel ist es, lasst einmal den Kojoten in der Westentasche und gebt gleich eine Antwort und sagt Kohlmeise und sagt warum. Und fragt die Person danach zwei oder dreimal bei der nächsten Kohlmeise, welcher Vogel da gerade singt und seid sicher, dass sie sich den wirklich merkt, weil Amsel, Buchfink und Kohlmeise, die müssen wir drauf haben. Fertig. So, und dann gibt es natürlich noch andere Meisen. Da gibt es die Haubenmeise, die das ganze Jahr über eigentlich zu singen scheint, wo es sogar für mich in vielen Momenten echt schwierig ist es, als Gesang einzuordnen, es aber als Gesang bezeichnet wird. Auch das Verhalten dazu passt. Also, sie hat einen ganz vereinfachten Gesang und sieht oberwitzig aus, der kleine Punker. Dann die kleinste Meise, die Tannenmeise. Nicht so häufig zu hören, aber da, wo viel Nadelbäume sind, war sie auch schon voll in Waldstimmung mit ihrem Witzi, 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 Witzi. Und auch in den Städten gibt es viele Gebiete, wo es Tannenmeisen gibt. Die ist wirklich zart und klein und sehr hübsch, finde ich. Und hat einen sehr markanten Ruf, die sich voll eingliedert in dieses Wesen der fast übertriebenen euphorischen Lebendigkeit und Ignoranz von grauem Wetter oder anderen äußeren Faktoren, die uns scheinbar aufs Gemüt drücken können oder auch manchmal mutet es so an, bei anderen Tieren Aktivitäten einschränken und Lebendigkeit erstmal so ein bisschen runterkochen. Und wen haben wir vergessen? Sumpf- und Weidenmeise. Und wie immer, mir fällt, ich habe ja vor 3 Jahren, da habe ich schon mal von erzählt, glaube ich, meine Sumpf- und Weidenmeisenwand in der Erkennung durchbrochen. Viele ordentlich schütteln den Kopf, was nennt sich Phologe. Und erst jetzt hast du dich damit beschäftigt. Es war einfach kein Thema für mich. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Mir war egal. Ich habe die einfach Graumeisen genannt und es war eine von den beiden. Ja, das ist ja ein Merkmal der Phologie, dass wir unserem Herz folgen und unseren Impulsen folgen, mit dem Ansinnen, mehr in Beziehung und Verbindung zu gehen und die Sachen gründlichst und immer wieder neu betrachtend erforschen, die gerade in uns Resonanz erzeugen und nicht auf Vollständigkeit oder das sollte man aber wissen. Solche Statuten gibt es nicht in der Phologie. Solche Standards werden nie irgendwo schriftlich fixiert werden. Und ich war mir wirklich unsicher, ist es jetzt die Sumpf- oder die Weidenmeise? Und dann ist es mir wieder eingefallen. Es war die Weidenmeise mit ihrem für mich leidend klingenden Wei, 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 Wei. Wei, 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 Wei. Wei, 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 Wei. Und nicht die Sumpfmeise, die ich auch schon gehört habe an einem anderen Ort. Sumpf, 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 Sumpf. Sumpf, Sumpf. Sumpf, 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 Sumpf. Das ist meine Eselsbrücke. Das ist keine eindeutige Imitation des Gesanges. Ja, auch der ist vielfältiger als das eben gehörte. Aber so konnte ich es mir gut merken. Und da hat sie der Klick gemacht. Und ich bin davon überzeugt, denn ich habe das jedes Jahr, erlebe ich das mit immer wieder neuen Arten, dass es vielen so geht, dass wir meinen, ah, die Vogelstimme habe ich jetzt gelernt. Die ist neu dazugekommen. Toll. Ich weiß einen Buchstaben des Vogelsprachealphabets mehr. Und stell fest, der Vogel ist ja überall. Wahnsinn, ist ein häufiger Vogel. Ja, sind die Populationen gerade gestiegen oder nehme ich die gerade erst nur wahr zum ersten Mal so richtig, weil ich sie erkenne? Ja, und dann kommt der Winter, die Pause. Und das Rad beginnt sich von neuem zu drehen und der Zyklus beginnt im Frühjahr, die Gesänge kommen. Und du stehst wieder, wie im Jahr zuvor, da und fragst dich, ist es jetzt ein Rotkehlchen? Oder ist es doch der Zaunkönig? Na, mir ging das lange so mit diesen beiden. Für meine Ohren heute unbegreifbar, wie man Rotkehlchen und Zaunkönig miteinander verwechseln kann. Da kommt fast so eine überhebliche Stimme in meinen Kopf. Wie ist das möglich? Ja? Und dann schaue ich in meine Bücher und dann sehe ich, wie unsicher ich war. Und zwar nicht nur über eine Saison, über mehrere hinweg. Und das ist ein Teil des Ganzen, dass wir einfach freundlich mit umarmen und uns erinnern, weiterzumachen, uns eher auf die Erfolge stützen und die mehr feiern, als uns davon demotivieren zu lassen. Ein weiterer markanter Vogel an dem Platz von meinem Freund Tim, der hier 18 Kilometer weiter wohnt und sehr viele Kiefern drumherum hat, war der Gartenbaumläufer. Ich habe vorhin so eine schöne Geschichte zum Gartenbaumläufer erzählt, aber ich kann jetzt da nicht so tief rein, aber nur Zwillingsart Waldbaumläufer, etwas seltener, zumindest hier oben bei uns in der Gegend, der auch viel feiner und fissliger, fast Goldhähnchen ähnlich klingt, im Gegenteil zum Gartenbaumläufer, der richtig scharf und fast geschnitten, ja, und schrill rüberkommt vom Sound. Und wenn du ihn siehst, weil der Vogel ist wenig scheu, du kommst da echt relativ nah ran, dann ist er unverkennbar in seiner Silhouette, in seiner Bewegungsform und auch so ein einzigartiger Brüter in so Rindenritzen, denn er bewegt sich auch viel am Stamm in der Senkrechte von unten nach oben, aber nicht wie der Kleiber von oben nach unten. Und sieht zart aus, ein schöner Vogel. Und Tim hat nämlich auch die Eselsbrücke zu dem Gesang damals gebildet, um ihn sich selber zu merken. Und es ist bei mir hängen geblieben. Und er sagt, wenn ihr den Gesang hört, bist du verrückt oder was? Hey, hey, hey. Bist du verrückt oder was? Hey? Bist du verrückt oder was? Hey, hey, hey. Und das ist eine Eselsbrücke. Und erinnert euch, diese Sätze passen wunderbar auf diese Gesangskategorie der Melorhythmiker. Also Goldammer Buchfink, also Vögel, die ein Motiv stetig wiederholen und das die ganze Zeit, den ganzen Tag, die ganze Saison, alle mit leichten individuellen Unterschieden und Variationen. aber wiederholen mit immer einer kurzen Pause dazwischen. Das ist so ein markantes Merkmal gewesen, um eventuell eine Stütze zu bieten, mir die Gesänge besser einprägen zu können und sie vorher erstmal so ein bisschen zu kategorisieren. Ja, ganz anders als die Melodiker, Amsel, Misteldrossel, die ihre Motive immer neu hervorbringen in anderer Reihenfolge, Tonabfolge, Geschwindigkeit etc. Und auch völlig anderes Muster als die Rhythmiker, zu denen die Meisen gehören. Wenig melodisch, also zwei, drei Tönen bestehende Gesänge. Und der Klassiker wird der Zilpzalp, der noch nicht da ist. Und jetzt, wo sein Name fällt, auf den ich mich sehr freue. Und der Gesang der Kohlmeise, Blaumeise etc. Die rhythmische Gesänge. Diese drei Gruppen. Und die letzte Gruppe, die wir immer aufmachen, wenn alles, was da nicht reinpasst, denn es gibt kein richtig oder falsch für die Gruppe, es gibt nur eins, was für dich Sinn macht, ist die Gruppe, die wir einfach nur den ganzen Rest benannt haben. Ja, da ist der Waldbaumläufer ein schönes Beispiel für. Und das sind alles so Vögel, die man mal hier und da so an, es fühlt sich an wie so ein Austesten, so eine Vorahnung der bevorstehenden Balz. Und dann gibt es andere, die aber schon voll im Geschehen drin sind. Und bleiben wir erstmal bei den kleineren. Das eine ist der Kleiber. Dezember, Januar, Februar ist für mich Kleiberzeit. Und das zweite, die Gruppe, zu der er früher auch gezählt wurde, was noch erkennbar ist an einem seiner weiteren Volksnamen, nämlich Spechtmeise. Der Kleiber also. Gibt es noch die ganze Gruppe der Spechte. Ja, und Buntspechte sind gerade sehr aktiv. Die Grünspechte bei uns sind sehr sichtbar und aktiv und rufen viel und laut und jagen sich miteinander und Territorien werden festgelegt und der Wald ist voll mit Spechttrommeln und wildem innerartlichen Aggressionsverhalten der Männchen oder verschiedenen Individuen. Und so diese Winterzeit ist auch für mich immer verbunden mit Spechtzeit. Ja, und die Kleiber packe ich da jetzt mit rein. Mit ihren lauten Pfeiftönen sind die so auffällig und über so weite, große Distanzen zu hören. Und da lohnt es sich, wenn du so ein lautes Pfeifen hörst, so üb, die Vogelstimmen, so übersetzen wir das. Dann lohnt es sich, da mal hinzugehen. Oft sind es auch mehrere oder Jungvögel vom letzten Jahr dabei oder kleine Trupps oder konkurrierende Paare, die es echt Party machen und Krawall. Und die erkennst du leicht, weil mit ihrer gedrungenen Gestalt, ihrer Zorro-Gesichtsmaske und vor allem ihrer Silhouette, die sich abwärts den Stamm bewegen kann, mit dem Kopf nach unten, sind sie leicht erkennbar, und die meisten von uns erkennen den Kleiber, wenn wir ihn sehen, und viele haben Schwierigkeiten, den zu hören, weil der sehr stimmaktiv ist und auch in der Zeit, wenn die Gesänge sich alle überlagern, immer noch sehr dominant sein kann zu bestimmten Tageszeiten. Ja, und die Tauben habe ich noch erwähnt, die gerade jetzt aber viel in Schwärmen bei uns auf dem Land noch auf den Feldern zu sehen sind. Nicht so Riesenschwärme, wie es in Niedersachsen gibt, die um das Zehnfache größer sein können, wo teilweise das ganze Feld die Frühaussaat, Wintersaat pickend auf Feldern zu sehen ist. Bei uns, ich sehe hier so Trupps von 20, 30, 40, ob meist Ringeltauben. Und andererseits in den Städten oder stadtnahen Gebieten, ich schon gehört habe von deutlichen Reviergesängen, hör gut zu, gut ruhen du, und so weiter, bevor es dann zur wirklich körperlichen Auseinandersetzung kommt. Das ist ja jedes Jahr neu ein extremes Spektakel, das an Muhammad Ali oder, wer ihn noch kennt, Henry Maske erinnert, ein Boxkampf, der sich sehen lassen kann, plus ihre Rufe. Und diese Verhaltensweisen habe ich von Leuten schon gehört und auf tollen Vogelkarten sehen können. Auch da gibt es schon deutliche Anzeichen der Balz und damit des nahenden Frühlings- und der nahenden Brutsaison. Und dann habe ich einen, da muss ich mal ganz kurz schauen, bevor ich in die Nacht reingehe, weil es gibt natürlich auch ein paar Nachtvögel. Und zwar, was noch zu erwähnen ist, sind zwei Sachen, genau, da habe ich es. Was noch zu erwähnen ist, ist bei uns am Vogelhaus, da gibt es viele Veränderungen. Und das ist toll, da wiederum zurückzukommen auf die Aufzeichnungen. Nur durch diese Aufzeichnung fällt mir auf, dass wir viel, viel weniger Stieglitzer haben in diesem Jahr als im letzten Jahr. Was nichts heißen muss für die Art oder für einen Auf- oder Abgang der Population, sondern einfach nur heißt es erstmal, dass wir in diesem Jahr weniger Stieglitzer am Vogelhaus haben als im letzten Jahr. Und weniger Kernbeißer. Wir haben sie, aber nicht drei oder vier Paare teilweise gleichzeitig wie im letzten Jahr. Dafür haben wir viel mehr Grünfinken und Buchfinken. Buchfinken haben fast gefehlt im letzten Jahr und nicht so lange die Bergfinken da, wie auch im letzten Jahr. Die waren sehr, sehr lange noch sichtbar am Vogel an der Futterstelle. Amselmännchen und Weibchen sind auch schon da, weniger Weibchen als Männchen, weil die, wie gesagt, in den ländlicheren Gebieten noch die meisten von den Individuen ziehen. Und wenn alle plötzlich auffliegen und der Grund dafür nicht einer von uns unachtsamen Menschen war, der respektlos und rüde die Tür aufreißt, wie das mir fast mindestens einmal am Tag passiert, sondern und auch nicht die Katze, die auch für solche explosionsartigen, alle Vögel fliegen auf in alle Richtungen, sorgt, sondern Eichelhäher und Buntspecht. Die kommen regelmäßig vorbei und gucken. Und den Sperber, der abfängt, was zu spät auffliegt, der natürlich auch in einer Kontinuität über das Winterhalbjahr jederzeit eigentlich zu erwarten ist am Vogelhaus. Und ich glaube, weniger von uns wahrgenommen wird, als er eigentlich da ist. Der taucht natürlich auch ab und zu wieder auf und ist vor allem wahrnehmbar an den ganz klaren und so deutlichen, fast bilderbuchhaften Vogelalarmen durch hohes Zieh und lange Stille und Versteckverhalten. Dadurch wird klar, der ist in der Nähe. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelliebe Paul.